Huff, Pow, der Comic-Podcast.
Powered by Black Dog Comics.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Power, der Comic-Podcast. Wie immer mit mir Robert Moldenhauer und mein Gast heute ist Hans. Hallöchen.
Hallo, schön wieder hier zu sein.
Freut mich. Schön, dich wieder hier zu haben. Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Schon seit mehreren Monaten. Der Superman-Trailer ist veröffentlicht worden. Ich war vor Weihnachten, nein, keine Ahnung. Anfang des Jahres, glaube ich, ne?
Vor einer Weile, sagen wir so.
Der Superman-Trailer ist veröffentlicht worden. Und läutet damit auch ein, dass Superman über allem stehen wird, so ein bisschen dieses Jahr. Oder es wird auf jeden Fall das Jahr für Superman werden.
So ist es zumindest deklariert, ne? Auch von Seiten von DC Comics.
Genau. Jetzt war der Trailer knallig, bunt, viel und viel Unerwartetes.
Ja, tatsächlich. Also mein, kann ja kurz das mal abhandeln. Viele haben den wahrscheinlich schon gesehen, aber über Krypto, klar, ne, habe ich mich gefreut. Ich finde, Krypto ist ein guter Indikator tonal.
Okay.
Also jetzt von Farben, Color Grading mal abgesehen, glaube ich, ist die Präsenz von Krypto zeigt so ein bisschen an, ne, dass das wird kein grim Superman.
Ja.
So, ne?
Das hat mich auch total überrascht, ehrlich gesagt, dass sich das getraut wurde, weil ich auch dazu sagen muss, dass ich mit Krypto nicht viel Berührungspunkte habe, aber mitbekommen habe in den letzten Monaten, dass unglaublich viele Leute das schon immer wollten, weil sie damit groß geworden sind. Für mich ist das halt so, ich sag's ein bisschen absurd irgendwie immer gewesen mit Krypto, aber wie gesagt, ich hatte halt, ne, in meinen Geschichten gab es ihn nicht so.
Ja, weil das ist wahrscheinlich auch wieder die Frage, wann, ne, wann man reinkommen ist, weil in den 90ern, 2000er, wo halt Comics düsterer wurden, so generell gesprochen jetzt, ne, da war kein Platz dafür, für so einen Hund mit einem roten Umhang, aber Krypto hat natürlich eine jahrzehntelange Geschichte. Und ich glaube halt, dass halt, wir sind an einem Punkt, wo das möglich ist, ne, wo man auch nicht durch so eine bestimmte Art von Ernsthaftigkeit irgendwie versuchen muss, einen Comicfilm irgendwie, ne, als cinematisch zu verkaufen. Ich glaube, das war auch so ein Ding, warum viele halt irgendwie so geerdet rüberkommen wollten, ne, und sich nicht unbedingt an Comic-Ästhetik orientiert haben, um das irgendwie, ne, Grounding war oft so ein Wort, was benutzt wurde, ne? Das haben wir hinter uns gelassen. Ne? Also spätestens seit irgendwie den letzten Avengers-Film und sowas ist halt, oder halt auch Multiverse und sonst was alles. Mhm. Alles, was in Comics geht, geht jetzt auch auf der großen Leinwand, inklusive Krypto.
Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen tatsächlich.
Ich auch.
Wie du meintest, ich glaube, ne, diese Zeit des realistischen Anspruchs können wir beiseite lassen, aufgrund der Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Du kannst es jetzt machen, ohne dass es halt, ja, wie sagt man, cheesy wirkt. Weißt du?
Ja, genau. Und total. Und ich meine, damit sind wir genau bei Superman. Ich glaube, das ist auch wirklich so eine, also bevor wir gleich über bestimmte Comics reden, können wir also kurz, wie war dein Erstkontakt mit Superman? Warst du schnell Superman-Fan? Bist du Superman-Fan? Wie geht dir das da?
Tatsächlich schon. Auch da wieder der Rückschritt in die 90er, als das bei mir anfing mit den Superhelden tatsächlich, war Superman Ausgabe 3, weil er da an einem Sarg lag. Das war aber schon ein paar Jahre nach Death of Superman und Return und so. Und Superman auf dem Cover aussah wie Christopher Reeve.
Verstehe.
Ja. Also das war meine erste Berührung. Das war, glaube ich, damals diese deutsche Ausgabe 3 von den Dino-Comics. Und die erste Berührung tatsächlich war Superman 2, allerdings irgendwann auf Sat 1.
Ah, ja.
Da fing das so an. Also Superman ist so ein Phänomen irgendwie, das war irgendwie immer präsent. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt die ersten 4, 5 Jahre meines Lebens, aber später dann, man wusste, es gibt Superman ist irgendwie so ein Begriff. Das fand ich immer ganz spannend. Das verfolgt mich bis heute. Das ist ein Phänomen, das war da, ohne zu wissen, was es ist. Und ich glaube tatsächlich, dass mein Cousin hatte, glaube ich, eine Videokassette irgendwie so mit diesem Fleischer-Zeichentrickfilm.
Ja, ja.
Unfassbar gut bis heute noch.
Ja, qualitativ herausragend ist so.
Und genau, und dann so Stück für Stück fing das an.
Ja.
Genau, also Superman war nicht mein erster Superheld, aber genau. Ja, also so bin ich mit ihm berührt gekommen. Und das waren dann natürlich die ernsten Geschichten. Und dann war das mit Conduit, glaube ich, hieß er irgendwie, so ein radioaktiv, oder nee, war der auch irgendwas mit Kryptonit? Keine Ahnung, ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Aber es war auf jeden Fall die Zeit, als Superman lange Haare hatte.
Haha, da haben wir es. Sehr gut.
Und wesentlich später fing ich an, Metal zu hören. Das passt alles.
Ja, der Metal-Superman. Sehr schön. Ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Ne?
Ja.
Da gab es auch.
Ja,
aber finde ich total spannend, weil wie du sagst, dass halt Superman so als, ich meine, wir könnten jetzt 8 Stunden lang und noch länger über irgendwie die Kulturgeschichte von Superman referieren. So. Aber also ich finde schon, dass, auch wenn wir gleich zu den Comics schwenken, dass halt Superman als Gesamtfigur, ne, im Film Christopher Reeve, ne, und jetzt halt vielleicht wieder, dass es halt immer schon gigantisch ist, ne? Und auch als oft ja auch als so Repräsentant von Superhelden-Comics gesehen wird, ne? Und auch als Beginn dessen etc. Natürlich gab es Vorreiter, Prototypen,
genau, das gab's Phantom alles. Zum Beispiel?
Phantom, genau. Und auch, ne, die Idee von Superman kommt ja, ne, von, nicht von nirgendwoher oder einfach so aus dem Äther gegriffen, so war das ja nicht. Aber es ist schon irgendwie so, also ich finde es spannend, wie weitgehend akzeptiert Action Comics Nummer 1 als Startpunkt eines Genres
ist. Ja.
Das gibt es wirklich ganz, ganz selten, dass man ein Genre sich nimmt und sagt, was ist der erste oder so der erste Punkt, wo das alles zusammenläuft, was das Genre zum Genre macht, ja. Das gibt es sehr, sehr selten. Also ich glaube, vielleicht bei Science Fiction, und dann gucken die meisten Leute auf Frankenstein. Das ist vielleicht was. Aber selbst das, ne, da kann man natürlich auch vorher noch weitere Beispiele finden. Aber das ist sehr, sehr selten. Und dass aber bei Superman das funktioniert, ist schon was Besonderes.
Da, der Archetyp eines Superhelden, ne? Das ist...
Ja.
Ja. Was war es denn bei dir? Um die Frage nochmal schnell zurückzuspielen.
Naja, also ich bin als Batman-Leser in Comics gestartet. Und ich glaube, da bin ich sicher nicht der Einzige. Deswegen kam mir das Konzept Superman irgendwie komisch vor. Ich habe das nicht gerafft. Ich war halt so, ich war 14 oder 13 oder so, oder vielleicht noch jünger. Und fand das halt cool, dass Batman so düster ist. Ne? Also dieses typische Ding. Ne? Und das ist so grim and gritty. Wovon ein 13-Jähriger natürlich total Ahnung hat von der Ernsthaftigkeit der Welt. Und sowas halt. Und ich fand Superman kitschig, ne? Mit der Unterhose, obwohl Batman auch eine schwarze Unterhose über seinen grauen Leggings getragen hat und sowas, ne? Und all diese Sachen, ne? Also ich fand das alles so, fand ich irgendwie, hat mich nicht so abgeholt, ne? Und das hat sich dann geändert über die Jahre, immer mehr. Also bis ich irgendwann jetzt also fast komplett rumgewechselt, also ich lese immer noch Batman so, aber ich finde jetzt so ein hoffnungsvoller Held mit Stories, die nicht irgendwie sich nur um die düstersten Abgründe der Menschheit drehen, begrüße ich. Das hat sicher was mit dem Alter und der Welt zu tun.
Wahrscheinlich. Auch wenn, in den Comics war zum Beispiel Spider-Man mein erster Superheld, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Batman dann über die Serie, die Filme, mit den Comics hat es dann noch ein bisschen gedauert gehabt.
Ja.
Aber bei Superman, diese, ja, ich sag mal, Cheesiness oder so, die ihm vorgeworfen wird, ne? Oder halt dieses, der ist halt zu gut, so, Ich meine, ne, hier Boy Scout und so, das ja auch gerne immer eine Bezeichnung ist, die für ihn genommen wird. Zumal ich die auch in meiner Jugend nicht zusammen in einem Universum irgendwie verortet, habe ich damals noch nicht verstanden. Bei den Comics war das dann schon so, dass Batman natürlich irgendwie cooler war.
Ja.
Aber Superman war halt Comic.
Ja.
Und anders kann ich es gar nicht ausdrücken gerade.
Das ist ein guter Punkt, weil Superman, glaube ich, gar nicht mal den Anspruch hat, cool zu sein. Ne, das ist ja auch so, ne? Also auch, wenn man sich mal die Personas anguckt, Personae, naja. Von, also so Bruce Wayne, ne? Der ist ja auch so ein rich, cool Guy. Mhm. Ne? Das ist so auf die Präsentationsform oder das Schauspiel, das er anlegt. Und dann hat man Clark Kent, so Farmer's Boy in der Großstadt und sowas. Ne? Also es geht nicht darum, cool zu sein, ne? Sondern es geht um Ehrlichkeit, es geht um so ein Herz am rechten Fleck
Werte,
und sowas. Ne?
Genau,
Werte, es geht um Werte. Und ach Gott, ja, ich will so richtig weggetragen von dem Thema.
Hätte ich gar nicht gedacht, übrigens, ehrlich gesagt, weil auch in der Vorbereitung war, so zu merken, wie. Und auch erst durch deine Frage jetzt tatsächlich, ich habe mich damit noch nie so wirklich beschäftigt. Jetzt fällt mir zum Beispiel wieder an von Alex Ross, das großartige, wie hieß denn das Superman-Ding, was er gemacht hat?
Das hat er im Zuge dieser Justice League-Sachen
gemacht? Ist das Peace on Earth gewesen?
Ich glaube ja, diese One-Shots, oder?
Ja, genau.
Ja.
Ja, genau, ist völlig richtig. Das gute Stück heißt Superman, Peace on Earth und ist eine Zusammenarbeit von Zeichner Alex Ross und Autor Paul Dini.
Ja.
Was an dem Charakter immer so spannend ist, er ist ja auch in den Comics irgendwann so mächtig gewesen, dass er ganze Planeten verschieben konnte. Dann wurde das wieder zurückgedreht und das auch das Ding von Alex Ross, wo es auch darum ging, wie er an Grenzen stößt.
Ja.
Einfach menschlicher Natur und dass diese mehr oder weniger absolute Macht, die er eigentlich hätte, nicht benutzt, um bestimmte Werte halt einfach nicht zu verletzen. Ja.
Und das ist ein total wichtiger Punkt. Das ist ein total wichtiger Punkt, weil wir haben vorhin über so Realismus oder Naturalismus oder sowas geredet, dass das funktioniert halt nicht, weil in dem Moment, in dem man Superman naturalistisch angehen will und ihn halt vor so Real-World-Probleme stellt, dann zerfällt das.
Ja, klar.
Ne? Oder kann höchstens so eine Abhandlung über Superman geschichtlich werden oder sowas. Ne? Also, aber es zerfällt im Konzept. Und ich glaube, das ist das Ding, wo meine große, so ein bisschen mein Anspruch und meine Hoffnung besteht, dass der Film das gar nicht erst versucht, sondern ich finde, Superman funktioniert am besten, vielleicht auch nur, wenn er idealistisch angegangen wird. Ja, also den Versuchen, in so reale Probleme zu pressen, ist oft zum Scheitern verurteilt. Und um so Idealismus zu zeigen, braucht man halt auch einen gewissen Mut, ja, und auch halt keine Angst vor Kitsch, keine Angst vor diesen Sachen, so Vorurteilen und sowas, was das angeht. Und darauf hoffe ich.
Und da ist, glaube ich, ganz gut, dass James Gunn, so wie ich das mitbekommen habe, jetzt keine Riesen-Checklist irgendwie vorgegeben hat, sondern hat genau zwei Geschichten genannt, die den Film hauptsächlich beeinflusst haben. Und das ist einmal All-Star Superman von Grant Morrison und Frank Whiteley.
Ja.
Und Superman for All Seasons, noch älter, End 90er, von Jeff Loeb und dem mittlerweile leider verstorbenen Tim Sale, die beide ja auch so Long Halloween gemacht haben. Ich habe nur tatsächlich Superman for All Seasons gelesen bis heute. Hast du beide gelesen?
Ich habe beide gelesen und finde beide auch sehr gut, auf unterschiedliche Art und Weise. Was aber auch da wieder spannend ist, ne? Es ist genau auf diese, ich glaube, wenn man irgendwie recherchiert, beste Superman-Stories und sowas, All-Star Superman ist eigentlich immer auf ersten Platz. So. Und Superman for All Seasons ist auch meistens mit drin. Und das ist schon spannend, weil das sind beides auch Abhandlungen über Superman und das Konzept Superman. Also das, was wir eben so besprochen haben, genau das passiert in den Comics auch. Ne? Also es ist jetzt, ich glaube, wenn man halt einfach so eine Grundstory von Superman sucht, dann kann man irgendwie jedes mögliche Heft aus irgendeinem Jahrzehnt greifen oder sowas. Ne? Aber die großen Storys sind die so eine Metaperspektive annehmen.
Ja.
Ne? Und die das kommentieren wollen und halt auch eben genau diesen Idealismus und sowas. Also All-Star Superman macht das ja auf eine, also wirklich, ich meine, es ist Grant Morrison, ne? Auf eine abgedrehte Art und Weise. Es ist ja so diese Herkules-artige Geschichte, das ist praktisch so, Superman nimmt zu viel Sonnenlicht auf anfangs und kriegt dann praktisch so ein Ende gesetzt.
Ja,
so
er stirbt.
So, okay,
ne? Irgendwie,
oder so, das ist so die Projektion. Ne? So,
ja.
Das ist zu viel. Das kann der Körper nicht aushalten und es gibt ja, das Ende ist in Sicht. Und dann wird das halt so, wie gesagt, Stichwort Herkules, so die 12 Aufgaben des Superman.
Ah.
Und dann wird mit jedem Heft.
Es sind auch 12 Ausgaben natürlich, klar.
Genau, ganz genau, konzeptionell durchdacht. Und dann jedes Heft nimmt dann so einen anderen Aspekt von Supermans Welt auf. Da kommen dann verschiedene Charaktere vor. Jimmy Olsen, Bizarro, ne, Lois Lane natürlich immer mit dabei. Natürlich die kryptonische Herkunft wird auch immer nochmal neu verarbeitet. Aber im Prinzip geht es halt auch immer um eine sehr persönliche Perspektive von allem Interdimensionalen mal abgesehen, was dann auch noch passiert.
Okay.
Und es ist sehr, ich habe es beim ersten Lesen nicht gerafft. Ne? Ich habe es auch irgendwie als Jugendlicher gelesen, irgendwie als Trade und sowas. Ich habe es nicht verstanden. Ich wusste nicht, was das von mir will oder was diese Geschichte mir sagen will oder sowas. Beziehungsweise was hier verarbeitet wird. Und, und dann irgendwann habe ich es ein paar Jahre später nochmal gelesen und fand es dann richtig gut. Dann habe ich es, ne, auch mit halt mehr geschichtlichem Wissen über Superman und halt auch mit dieser Perspektive von, dass das hier eine Abhandlung ist. Das hat mir sehr geholfen, denn und dann hatte ich damit richtig Spaß.
Krass. Das Spannende an diesen beiden Geschichten ist halt, also außer Superman, das Ende ist absehbar für ihn. Das ist so, ne, die letzte Ära irgendwie. Während Superman for All Seasons ja so eine Art Origin-Story ist.
Genau.
Ne, die auf 4 Jahreszeiten betrifft, 4 Ausgaben demzufolge auch nur, beziehungsweise heutzutage auch wunderbar als Trade zu bekommen. Ich glaube, Einzelausgaben unmöglich.
Auch eine wunderbare, wunderbare Geschichte. Ich finde auch visuell wirklich, wirklich schön, weil du hast es schon gesagt, ne, das ist ja dasselbe Creative Team wie bei Batman Long Halloween. Ja, und wie es denn so ist, dann wird gesagt, oh, das hat funktioniert, das machen wir einfach nochmal und jetzt mit Superman.
Mhm.
Aber Jeff Loeb und Tim Sale sind halt so gut, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen das anders angehen. Ja, also Batman Long Halloween und Dark Victory und die verschiedenen anderen One-Shots, die dann ja noch gemacht wurden in dem, sag ich mal, in der Ecke, das sind ja Noir-Stories, ne? Also vom Schreiberischen her, vom Visuellen her natürlich auch, ne? Also diese, ne, klassisch, das Licht kommt so durch die, ne, durch das Fenster und hält so den Raum sehr selektiv und sowas. Das hat ja Tim Sale alles gemacht, mit viel, ne, viel düsterem Schwarz gearbeitet und sowas. Und das hat Long Halloween wirklich auch so eine visuelle Kraft gegeben. Für Superman machen sie das nicht. Machen sie es ganz bewusst nicht, sondern Superman for All Seasons ist so in so pastellartige Also erinnert so an pastellartige Malerei.
Ja.
Ne, und so gar nicht an so flache Noir-Farben. Ja, es ist total, es ist alles sehr warm und freundlich, aber auch nicht so grellbunt. Ne, und auch so, es hat so was Nachdenkliches und sowas. Der Strich, den Tim Sale benutzt, der wandert. Ne, es ist wirklich, wirklich toll, dass sie da gesagt haben, okay, wir passen das an.
Mhm.
Und dass das so gut funktioniert hat.
Ja, ist auch dreifach, glaube ich, ne, ausgezeichnet, irgendwie mit Eisner Awards überschüttet quasi.
Ja.
Was mir im Gedächtnis geblieben ist, dass er halt aussieht wie ein großer Junge. Selbst in dem Superman, also im Superman-Kostüm ist er halt, weil er ist wirklich auch groß gezeichnet, ne, also fast schon überdimensioniert.
Ja.
Was in ein paar Szenen auch mit Lana Lang, glaube ich, ne?
Mhm.
Unter anderem die Visualisierung, wie du auch gerade schon meintest, die sich da widerspiegelt.
Ich glaube auch so in der Story, es läuft so parallel zu John Byrnes Man of Steel Neustart für Superman aus den 80ern oder sowas. Also zumindest so bedient sich so grob der Struktur, die zu der Zeit die Continuity war. Aber du hattest ja, ne, den Begriff Origin Story genannt. Und was ich aber so schön finde an Fall Seasons, dass es halt, es geht um einen Teil dieser Origin Story, der, finde ich, oft übersprungen wird. Ne? Und es geht halt explizit um Clark Kent zieht nach Metropolis. Und der Erstkontakt mit Metropolis und der Erstkontakt mit der großen, weiten Welt.
Ja.
Und das finde ich unglaublich spannend. Das ist, okay, jetzt kann ich auch so persönlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, und ich glaube, jetzt gerade für mich ist auch so eine Lampe angegangen, warum mich diese Story so berührt hat. Schön, dass wir drüber reden.
Ja, weil das daran haben.
Weil, ne, ich bin auf in einem 300-Seelendorf groß geworden, ne? Und ich hatte diesen Moment, wo ich dann halt in die große Stadt komme, mit so riesigen Augen geguckt habe und so total begeistert war, ne, von den Lichtern, von den Farben, von den vielen Menschen und den Möglichkeiten. Und dann aber auch irgendwann natürlich mit der Zeit den Moment hatte, wo das so ein bisschen abfällt und man halt in der großen Stadt dann sich auch mal alleine fühlt. Ne? Man ist unter Millionen von Menschen, man fühlt sich alleine. Man wird sich bewusst, dass hier so, dass, ne, all die Probleme, die es so gibt in der Welt, die bündeln sich dann natürlich so, ne, an so einem Ort mit so ganz vielen Menschen. Ne? Und dann, und das steht so miteinander. Ja, also man hat das Schöne und auch das nicht so Schöne. Und man muss dann halt damit klarkommen, so, ne? Wenn man diesen Schritt in die, ne, in Anführungszeichen, große, weite Welt
macht. Ja, Erich Kästner, ne? Der Moloch der Großstadt.
ja, so das.
Ja.
Und das passiert in Superman for All Seasons, ne? Das halt, und das natürlich aber mit Superkräften und Lex Luthor und, ne, eine wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, weltweiten Perspektive für jemanden, der halt da überall hinfliegen kann. Alles in einer größeren Dimension. Aber der Kern, der emotionale Kern ist derselbe. Und das fand ich da sehr, sehr schön und sehr, sehr emotional verarbeitet.
Es ist also krass. Ich habe da tatsächlich so in dem Maße auch noch nicht drüber nachgedacht. Mir ging es ähnlich, nur dass ich nicht vom Dorf komme, sondern halt aus einer Kleinstadt.
Ja.
Und ja, natürlich. Dieses Überwältigende, ne?
Wenn du
da, und alles so viel und so laut und man nicht damit groß geworden ist, man sich da schon reinleben kann, aber ja klar, irgendwann diese Momente haben. Ich weiß jetzt nicht, wie Jerry Siegel und Joe Shuster, aber es sind halt auch zum Beispiel Einwandererkinder, ne, gewesen. So, das ist. Und natürlich, wie clever das Konzept einfach, das zu verbinden, ne? So, was du ja auch hast im gerade in Amerika mit dem Mittleren Westen und Abgrenzung zur Großstadt, ne, die ländliche Bevölkerung.
Und dann auch wieder diese Wertefrage, ne? Und das ist, darum dreht sich das auch viel in Fall Seasons. Ich weiß, dass wir jetzt nicht so wirklich in den Plot einsteigen. Aber ist vielleicht auch gut für Leute, die es noch nicht gelesen haben. So. Ne? Da wollen wir gar nicht so viel. Aber nur so thematisch, worum es geht, was ja eigentlich auch mit am wichtigsten ist, ist, dass es halt dann auch um eben diese Werte geht. Und, ne, dass halt da kommt jemand in die Stadt mit einem Idealismus, da haben wir es wieder, ne, und bestimmten Werten und realisiert dann, dass es wirklich nicht einfach ist, diese Werte zu vertreten, ja, und sein Leben nach diesen zu gestalten und mit welchen Konflikten er dann konfrontiert wird. Und das ist wirklich super. Und das ist ja auch eine. Wow, ich bin erstaunt, dass wir so lange ausgehalten haben. Aber das finde ich auch interessant, weil Stichwort Werte, wir hatten es vorhin schon angerissen, was sich ja bei Superman ganz stark verändert hat, ist, ne, lange Zeit hieß es, so ein bisschen so das Motto von Superman war Truth, Justice and the American Way.
Ja.
The American Way ist in den letzten Jahrzehnten weggefallen. Das wird nicht mehr benutzt. Und das ist natürlich total bezeichnend.
Ja.
Und heute, wer weiß, mehr denn je. Ne?
Da,
das ist spannend.
zwei Punkte dazu. Das war, glaube ich, zum ersten Mal, dass es mir bewusst aufgefallen ist, war, glaube ich, in dem Film von 2006, Superman Returns.
Ja.
Wo, glaube ich, die Perry White-Figur sagt nämlich, naja, hier, Truth, Justice and all that crap oder so.
Ja.
Und ich glaube, mittlerweile vielleicht nicht mehr so wirklich vorkommt. Und nur ganz kurz, der zweite Punkt ist, als der Trailer rauskam, die Hoffnung ist, dass der Film, der nicht ohne Grund am 11. Juli, also genau eine Woche später nach dem großen Nationalfeiertag rauskommt, die große Hoffnung ist, dass dieser Film es vielleicht schaffen könnte, zumindest auf irgendeiner Grundebene sich zu einigen als Nation. Das ist jetzt sehr weit gegriffen und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die Film nicht erfüllen sollte. Aber das schwang da so mit. Das fand ich, ich fand aber, dass diese Idee an sich aufkam in einem Film, bei einem Film über Superman, auch schon bezeichnend.
Ja, total, weil da auch, glaube ich, der Wert mitschwingt, der das, glaube ich, so ein bisschen mit aufgefüllt hat, nämlich Hoffnung. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein Begriff, der immer wie eine, wahrscheinlich jetzt könnte man wirklich eine Studie ansetzen, wann das passiert ist, dass halt dieser Begriff Hope mehr in Verbindung gesetzt wurde. Ne? Auch da jetzt, wenn wir bei Filmen bleiben, Man of Steel, Zack Snyder, ähnliche Sache, kann man drüber diskutieren. So. Aber dieser Moment, wo es hieß, okay, das große S auf der Brust ist das kryptonische Zeichen für Hoffnung. Ne? Das ist ja ein bisschen so, auch des Hauses L und sowas. Aber das war so ein bisschen die Idee. Ne? Das ist eine Entwicklung. Ne? Das war nicht von vornherein so gegeben. Ist ja auch die Frage, ne? wenn ich halt eine Figur ist, die für Werte stehen soll, welche Werte sind das?
Ja.
Wie verändern sich diese in einem, ja, jetzt über 70, ja, fast jetzt bald 80 ja. Jahre, ja, ja, genau, in diesem Zeitraum.
Spannend. 90, fast 90 Jahre.
Ja.
Verrückt. Ja, ich war, da war auch so bei 77. Nee, Molnauer war falsch. 87 ja. Jahre jetzt.
Krass.
Ja.
Ja.
Wie gesagt, die beiden großartigen Geschichten kommen übrigens jetzt auch nochmal zusammen in einer Box raus.
Ja, richtig. Also All-Star Superman, Superman Fall Seasons, ähnlich in der Box für The Batman von Matt Reeves gab es das auch. Und die zwei weiteren Bücher, die dran vorkommen, sind Whatever Happened to the Man of Tomorrow.
Alan Moore, ne?
Ganz genau. Und Kurt Swan. Und Kingdom Come von Mark Waid und Alex Ross.
Harte Leseempfehlung übrigens meinerseits. Das ist einer der Comics, der mich viel beschäftigt hat damals, also weil auch noch sehr jung, keine Ahnung, noch nicht mal Anfang 20, glaube ich, als ich den gelesen habe.
Ja.
Und wahrscheinlich auch jetzt im Laufe der Jahre mehr verstanden habe als damals. Viel mit Glauben auch zu tun. Großartige Geschichte. Du hast es gelesen?
Ich habe es gelesen, ganz genau. Auch da ähnliche Sache. Ich habe es beim ersten Lesen nicht gerafft, weil es auch, ich finde auch wieder hier, auch diese anderen beiden, Whatever Happened to the Man of Tomorrow und Kingdom Come, beides auch Stories mit einer Metaperspektive, mit einem Kommentar.
Mhm.
Ne, also hier wird nicht eine Figur aufgebaut, sondern hier wird eine Figur kommentiert und ne, verarbeitet praktisch, ne, und die Geschichte, die dahinter steht.
Und parallel fand ich das so schön, dass es ja auch für die Zeit, also die Comicwelt an sich stand. Ne?
Oh ja. Oh.
Ne, also ne, die alten etablierten Superhelden gegen diese neuen Anti-Helden, ne? Dark, ja. Gritty und ja, da kann schon mal einmal über die Klinge springen, Hauptsache ein cooler Spruch dabei und diese Welten trafen aufeinander. Das spielt in so vielen Ebenen und wahrscheinlich bis heute noch irgendwie mit rein. Da sind wir wieder bei den Werten auch. Ja, das Thema nicht töten stand eigentlich immer über allem, so, um den Unterschied zu machen. Und das verschwamm dann halt immer mehr. Und das den Ton trifft der Comic auf jeden Fall super gut.
Total, weil ich finde, Kingdom Come steht ja auch wie zum Beispiel Marvels. Bei Marvel. Schwer. Das war auch Kurt Busiek und Alex Roth.
Ja.
Ja. Ich finde, die beiden stehen ja oft nebeneinander. So, oder werden zumindest oft, glaube ich, zusammen gedacht. Nicht nur, weil es Alex Ross ist, sondern weil es auch thematisch ähnlich ist, weil da habe ich ein interessantes Buch, ich glaube, es war eine Doktorarbeit mal von jemandem, das war so spannend, ja, habe ich mal gelesen. How to Read Superhero Comics and Why von Jeff Klock.
Okay.
Kleine Leseempfehlung hier. Der Titel ist fehlleitend, weil es geht nicht wirklich um eine bestimmte Lesart oder sowas, sondern es geht um genau diese Zeit von Superhelden-Comics, wo die sich praktisch neu gefunden haben. Und was er, ich versuche es kurz zu halten, was er praktisch da, seine These ist, und die fand ich sehr, sehr überzeugend, ist, dass es wird oft über Dekonstruktion geredet, ne, mit Watchmen und den ganzen, ne, Frank Millers Batman und sowas.
Dark Knight Returns.
Dark Knight Returns, genau. Und dann alles, was du gesagt hast in den 90ern, ne, was da passiert ist, dass es eine Dekonstruktion des Genres ist. Und was Jeff Klock denn schreibt, ist, dass aber viele Texte schon während der Zeit eine Rekonstruktion des Superhelden-Mythos, des Superhelden-Genres, dieser Art von Story vorgenommen haben und das versucht haben.
Mhm.
Und dass sowohl Watchmen selber da reinfallen könnte, aber vor allem eben Sachen wie Kingdom Come und Marvels. Ne, also dass diese Idee, dass erst in den 2000ern konnte man irgendwie die dunkle Zeit abstreifen oder sowas, dass das nicht stimmt. Ne, mhm. Sondern dass in den 90ern schon diese Rekonstruktion stattfand.
Okay.
Und dass da anscheinend auch eine Not für war. Ne? Also dass diese Idee von jetzt wären 10 Jahre lang nur so ne, alle mit Schulterpads und Maschinengewehren rumlaufen, das ist nicht so. Ne?
Und Pouches, überall so kleine Taschen.
Viele Pouches, ja, genau. Keine Füße. Warum denn?
Warum eigentlich immer wieder Rob Liefeld?
Grüße gehen raus.
Der ja. Kleine, das muss sein.
Also die Box, die gibt's im Herbst.
Ja, genau, schlimmerweise im August, September oder so kommt die raus.
Wird aber jetzt schon vorbestellbar sein für alle, die interessiert sind oder mal ihre Superman-Geschichten auffrischen wollen.
Genau, wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes, wie sich das gehört. Oder auf podnews.de, rechts neben der Box gibt es das auch immer. Und die Stories kriegt man so wahrscheinlich, wer jetzt nicht unbedingt auf die Box warten möchte, bestimmt auch schon vorher. Also weil, um sich auf den Film vorzubereiten, du hattest die Farben vorhin zum Beispiel angesprochen, ne, die Pastelltöne, wie damit gearbeitet wird. Es ist ja genauso spannend, alleine in dem Trailer zu sehen, wie da mit Farben gearbeitet wird, warum sie das Kostüm so gewählt haben, wurde ja auch erklärt. Ich gebe mir auch Mühe, bis zum nächsten Mal zu lernen, wie der Schauspieler heißt, der ihn verkörpern wird, der darauf bestanden hat, dass das Kostüm so aussieht, wie es aussieht, weil es halt eher so. Es, für ein Kind, das soll keine Angst haben, wenn es Superman sieht, sondern es soll aussehen wie ein Kind, das sich einen Superhelden vorstellt.
Ja. Und auch eine gute Perspektive. Und auch so die Frage, für wen ist dieser Film? Ne?
Ja.
Ne? Es ist nicht für. Es soll wahrscheinlich für alle sein.
Mhm.
Klar. Ich wollte auch, dass die Leute den Film sehen.
Es ist natürlich auch immer noch Geld wahrscheinlich im Spiel.
Na klar. Aber es ist halt, ne, es geht jetzt nicht nur um die Leute, die seit irgendwie 30 Jahren Superman-Comics lesen, so, sondern halt eben, wie du sagst, auch Kinder und sowas.
Ja. Ne? Klar, Kent sieht nicht aus wie Superman. Diese Idee, ihm endlich wilde, lockige Haare zu geben, um zu erklären, warum er eine widerspenstige Locke hat, die dann im Gesicht hängen bleibt. So, eigentlich ein No-Brainer, ne? Aber naja.
So ist es.
Took him long enough. Nein, aber auch da sind wir nämlich bei den Farben, weil sich viele beschwert haben, so, das sieht ja viel zu künstlich, comichaft aus. Und dann denken sie, ja, so haben sie es getroffen. So, das war ja, und das ist ja auch genau der Anspruch gewesen.
Ja.
So, es soll aussehen wie aus dem Comicbuch entsprungen.
Ja. Bin gespannt, ob sich das durchsetzt.
Hallo du, dir gefällt, was du hier hörst? Dann abonniere Peng Puff Pau, der Comic-Podcast, gerne in deiner Podcast-App und lass ein Like da. Dankeschön.
Für all die, die jetzt aber nicht warten können auf die Box oder den Film, gibt es im April tatsächlich aber auch schon ein Event.
Ja.
Beziehungsweise eine Initiative, nennen wir es mal so, von DC Comics, die auch schon im Vornheraus Superman zelebrieren soll.
Ja.
Nämlich den Superman Day.
Genau, der ist am 18. April.
Warum?
Weil, wie meine kleine Recherche vorhin ergeben hat, am 18. April 1938 das erste Heft veröffentlicht wurde. Action Comics Ausgabe 1.
Unglaublich, ne? Wenn man sich das, ich glaube, das sagt man so weg, ne? Aber man muss sich das mal, wie wir vorhin gemacht haben, so auch mal durchrechnen, ne, wie viele Jahrzehnte das sind.
Das ist echt heftig.
Wie viel Zeit und ne, was an welchem Punkt die Welt war.
Mhm.
Ja, Amerika, aber auch halt die Welt, ja, 1938. So. Und ne, was seitdem also passiert ist. Ne? Das ist, ist viel.
Und, also, und genau, dass so eine ikonische Figur die Zeit halt überdauert hat. Also und immer noch populär ist. Und populär genug, was heißt populär genug, ist halt da. So.
Ja, ja.
Nach Batman, aber.
Ja, aber wie du sagst, ne, es ist halt so, meine Oma weiß, wer Superman ist.
Ja.
Ne, das ist so, das ist schon was Besonderes.
In der Tat. Ja, nein, ohne Flachs. Ja, das ist echt krass. Wird es denn zu diesem besonderen Tag? Nein, es ist keine Verkaufsveranstaltung, Entschuldigung. Genau, also sie werden ein paar Einzel nachdrucken.
Ja.
Also, als Faximile-Edition habe ich schon gesehen.
Ganz genau. Also DC Comics hat angekündigt, dass sie praktisch so ein paar Sondernummern, wie du sagst, so Nachdrucke, dort anbieten werden oder liefern werden. Und das ist dann ähnlich wie diese Box, soll es halt so einen Ausblick geben, ne, auf so wichtige Stories. Also auch da ist zum Beispiel All-Star Superman Nummer 1 dabei als Special Edition hier angekündigt.
Mhm.
Aber auch da ne, auch wieder unterstützt, wie wichtig diese Story ist. Auch hier Superman for All Seasons Book 1, also auch da die erste Ausgabe wird mal aufgelegt. Außerdem aber noch, und hier kommt jetzt was Neues, nämlich ein Ausschnitt aus Jimmy Olsen's Super Cyclopedia.
Aha.
Von Gabe Soria und Sandy Jarrell. Das ist in dieser, also DC macht ja schon eine Weile diese, sag ich so, Young Adult Comics, ne? Das sind so abgeschlossene Stories.
Ja, stimmt, so genau. Graphic Novels immer, ne?
Für, also, ja.
Ich nenne das jetzt Graphic Novel.
Genau, danke. Ich habe starke Meinung zu diesem Begriff. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Aber ja, es wird so.
Das in der nächsten Ausgabe.
Das muss man so wegcutten, weil ich so einfach nur so ein Rand reinsteige. So.
piep, piep, piep.
Genau. Okay. Nein, sie vermarkten das auch tatsächlich mit dem Begriff, deswegen bist du da folgst du dem. Genau, aber die sind ja auch wirklich recht erfolgreich. Ne? Da gab es Sachen zu Swamp Thing, zu Zatanna, Harley Quinn, Poison Ivy, ne? Also auch verschiedenste Charaktere und eben auch Jimmy Olsen. Was ich spannend finde, weißt du, ob Jimmy Olsen in dem Film eine Rolle spielen wird? Ist das bekannt?
Gute Frage.
Ich
würde jetzt behaupten wollen, ja, ich glaube ja. Ich glaube, da ist jemand gecastet worden. Aber auch nur, also vielleicht trügt mich jetzt auch einfach meine Erinnerung aktuell.
Ja.
Aus dem Grund heraus so, ja, ist wahrscheinlich mitgefallen, genauso wie der Name Perry White. Und selbst das könnte ich dir gerade gar nicht beantworten.
Aber ich meine, macht schon Sinn, wenn Krypto mitspielt, dann ist Jimmy Olsen eventuell auch eine Option. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir längere Zeit gewünscht habe. So wenn man mich gefragt hätte, so, okay, was ist mein Wunsch für einen Superman-Film? Ich finde, Jimmy Olsen-Charakter ist eine interessante Sache, weil klar wird oft auch als Comic Relief Sidekick eingesetzt und sowas. Aber auch da wieder, das unterstützt halt diese Idee von Superman hat halt einen Buddy.
Ja.
Und der hat halt einen Freund und dass es nicht so ein Alleingänger ist wie Batman, was ja auch nicht stimmt, weil Batman halt so einen Herrscher an Robins immer bei sich hat.
Und Batgirls und Batwoman.
Genau. Von Commissioner Gordon war und Alfred.
Oh Gott.
Ganz zu schweigen. Aber
und die fucking Polizei. Sorry.
In manchen Versionen.
Manchmal spielen sie
manchmal eine Rolle. Genau. Aber genau, ich find, das wäre spannend zu beobachten. Aber genau, Jimmy Olsen's Super Cyclopedia gibt da auch dann für jüngere LeserInnen vielleicht was an Interesse her.
Der hatte ja sogar früher seine eigenen Comic-Reihen. Das ist ja auch so ein Phänomen.
Der hatte vor kurzem auch, also was heißt vor kurzem, jetzt auch schon, glaube ich, so ein paar Jahre her, aber gab es eine 12-teilige Serie, Superman's Pal, Jimmy Olsen, war sehr, sehr gut.
Sehr gut. Okay. Never heard, aber Superman's Pal. Ja. Hatte er nicht auch mal Superkräfte? Er war da auch so Gummiarme und Gummibeine, so ähnlich wie Plastic Man, ne?
Also in den 60ern hat Jimmy Olsen so jegliche Superkraft gehabt, die man sich so vorstellen kann, weil das war eigentlich so dieses Ding, dass er und also dass er auch, genau, in der eigenen Reihe wurde er mit allem Möglichen konfrontiert. Also er war zum Beispiel auch so eine gigantische Schildkröte, glaube ich. Ne? Ich glaube, das wird auch in dieser Serie, die ich ihm genannt habe, da wird das auch, spielt das auch eine Rolle. Das ist, glaube ich, so der Aufhänger am Anfang ist, dass er als gigantische Schildkröte in Metropolis reinkracht. Und dann halt so einen Schuldenberg bei der Stadt hat.
Hm.
Und das
awkward.
Ja, passiert halt.
Also klar. Aus dem Leben gegriffen.
Ja, genau. Also ne, da gibt es auch total viel Stoff, der irgendwie verarbeitet werden könnte. Und auch eben, weil du meinst es schon, 18. April ist ein geschichtsträchtiges Datum. An diesem Tag dieses Jahr wird auch Action Comics Nummer 1 nochmal ein Faksimile bekommen im Golden Age Format. Das ist vielleicht ganz, ganz interessant.
Ah, okay.
Das heißt, es wird wirklich so nochmal abgedruckt in Faksimile-Form wie 1938, was halt größer ist.
Ja, war schon.
Und auch ne, für alle spannend, weil diese Superman-Story aus Action Comics Nummer 1, die kann man ja finden. So.
Mhm.
Aber ich finde es immer spannend, wenn man dann so das gesamte Heft nochmal so sich vor Augen führt, wie viel da drin war. Ne? Also auch Superman war ja nur eine von vielen Stories, ne? Die dann sind halt.
Das waren, ne,
das, ja, das kommt, weil auch da die Hefte kommen ja aus der so Pulp
Magazine-Tradition.
Und so wurde es auch weitergeführt, dass da ist richtig viel Lesestoff drin. Ne?
Also sie drucken auch komplett das Heft, demzufolge nach.
Soweit ich weiß, ja.
Action Comics ist ja nicht immer als Anthologie-Serie fortgeführt worden, aber das letzte Mal, als du hier warst, hatten wir uns ja drüber unterhalten. Mich hat es ein bisschen verloren. Ich fand die Geschichten am Anfang gut, da spielen viele Gründe auch mit rein, aber War dann nicht so catchy. Gerade weil die Superman-Geschichte am Anfang wirkte dann auch eher wie ein Prolog für ganz viele Spin-Off-Serien, die dann auch parallel erschienen sind. Ne? Superboy, Steel, John Kent heißt er, ne? Sein Sohn.
John Kent, Superman.
Super Story tatsächlich. Genau. Und dann, genau, hinten war ja noch mit Power Girl die Geschichte drin.
Ja.
So. Aber es, in der Vorstellung, wenn ich das Heft jetzt anfasse, lese ich drei Geschichten. Ich glaube, dadurch hat es mich ein bisschen verloren tatsächlich. Also,
ja,
komischerweise.
Mir ging es ähnlich, obwohl ich total Freund von dieser Anthologie-Idee war, weil ich fand das eigentlich nett, diese Idee, dass halt, weil es gibt halt Action-Comics und Superman parallel, ne, als Heft rein, genauso wie Batman und Detective-Comics. Und ich habe mir eigentlich schon länger vorgestellt, dass es eigentlich schön wäre, wenn eben diese Art von Heften, Action und Detective zu Anthologien wieder werden würden, um halt die Welt um Superman so ein bisschen abzubilden. Das haben sie auch gemacht und das habe ich total begrüßt, aber wie es dann so ist, die Storys selber haben mich dann leider nicht genug mitgerissen. Aber wer weiß, ob sie das, ich meine, Backup-Stories sind ja auch keine neue Erfindung, ne?
Ja.
Also da gibt es natürlich immer noch weitere Formatideen, in denen man das weiterführen könnte. Ich meine, Action-Comics und auch Superman. Superman wiederum hat mich total behalten.
Darauf wollte
ich hinaus. Ja, weil ich hatte beide Zeit lang abonniert und bei Superman bin ich geblieben, weil es einfach richtig Spaß macht. Also so ist es wirklich, jede Nummer habe ich den gelesen und bin da irgendwie rausgegangen mit Freude. Weil es irgendwie so stimmig und ja, actionreich, ne, klar, wie man sich das so vorstellt, von einem klassischen Superhelden-Comic. Aber durchaus auch mit Herz und sieht wunderbar aus. Also ja, auch kann ich empfehlen. Da bin ich auch gespannt, wie das jetzt im Sommer weitergeht. Also mit in welche Richtung die beiden Serien und andere Sachen sich das entwickeln.
Greife ich natürlich gerne auf. DC hat natürlich den Summer of Superman ausgerufen. Und DC wäre nicht DC, wenn er nicht schon im Frühling beginnen würde.
Ja, auch wieder im April. Sogar noch vor dem Superman Day.
Ja, gerade hier so. Das ist jetzt das Summer of Superman Special, ne?
Genau, das kommt am 16. April raus.
Mhm.
Und genau, wird so einen Ausblick geben.
Völlig ungewöhnlich übrigens für DC, das ist ein Mittwoch.
Und da sammeln sich einige Schreiber, also Dan Slott ist zum Beispiel mit dabei, ebenso wie Joshua Williamson, der auch ja gerade Superman schreibt.
Ja,
und
auch schon jetzt, ne, seit diversen Jahren, ne, mittlerweile.
Ja, ganz genau. Und von vorn bis hinten gezeichnet von Jorge Jimenez, der auch bei Batman gerade, also seit Jahren, praktisch da die Feder führt.
Ja.
Also zeichnerisch, den Pinsel. Den Stift.
Er malt. Nein, um Gottes Willen.
Er malt sehr gut.
Es sieht auch unfassbar gut aus, übrigens, erschreckenderweise. Auch da in der, also ich finde ihn wirklich toll. Ich mag seinen Stil auch und der ist halt wie so ein Fanboy, der manchmal nicht so wirklich realisiert, dass er das macht, was er machen darf. Der Spanier, ich weiß gerade nicht genau, woher er kommt. Es gibt verlinken wir auch ein schönes Video, Visionaires, Jorge Jimenez, und das ist ein wunderschönes halbstündiges Feature über ihn. Sein Instagram-Account kann ich auch nur empfehlen, weil es ist toll. Also das ist ein unglaublich sympathischer junger Mann, der wirklich fantastisch zeichnen kann. Also ich mag seinen Batman auch.
Ah ja, und Mark Waid ist auch noch dabei bei dem Special. Das ist natürlich auch nicht irrelevant. Ist ja weil
schon mal ab und zu gefallen heute.
Total, also macht gerade ja auch Batman Superman World's Finest, schon war ganze Weile. Und aber im Superman-Universum, auch schön, da war ich ganz am Anfang unseres Gesprächs, Superman Birthright ist für mich auch so ein Schlüsselcomic.
Oh, nicht gelesen, aber es klingelt.
Auch von Mark Waid und Lionel Francis Yu.
Ganz kurz, Mark Waid ja auch, Kingdom Come, ne?
Ja, stimmt, ja, genau. Und das ist richtig, richtig gut, kann ich nur empfehlen. Das war auch so ein Moment, wo ich Superman verstanden habe. Auch eine Origin-Story, die aber einfach super funktioniert und halt auch so ein bisschen, was Superman ausmacht, sehr schön herausarbeitet. Also Mark Waid und Superman passt.
Ja, offensichtlich.
Ja.
Und was ich noch ergänzen wollte, weil du ja von Superman so geschwärmt hast, also die Serie, die Comicreihe, da ist jetzt, steht die kleine, große Nummer 25 an.
Mhm. Stimmt, also ja, auch im Zuge dieses Summers of Superman, sag ich mal, neue Storylines, ne, neue Charaktere, die wieder eingeführt werden, etc. Ne, das passiert bei Action Comics in der Nummer 1085 und bei Superman mit der Nummer 25, da der große Aufhänger ist, dass Lex Luthor als Gegenspieler wieder zurück ist. Der war schon Teil der Serie, aber tatsächlich durch Amnesie ein auf Supermans Seite.
Ich bin nämlich ausgestiegen, er saß im Knast und Superman musste LexCorp übernehmen.
Genau, So. Ganz genau.
Also das ist Ausgabe 1, ne? Deshalb hier das ist jetzt
kein großer Spoiler.
Mal milder Spoiler, genau.
Richtig, ne? Und dann, und oft ist es ja so, also als ich das gehört habe und so angefangen habe zu lesen, dachte ich so, oh, ob das funktioniert, weil, ne, dieses typisches Ding, dass ein Bösewicht dann irgendwie auf der Seite von Superman oder auf der Seite des Helden positioniert wird, mit Lex Luthor auch nicht das erste Mal, ne? Weil das ist ja eigentlich auch eine grundlegend interessante Idee, die aber, glaube ich, schwer umzusetzen ist, diese Sache, dass Lex Luthor handelt, weil er ernsthaft glaubt, er würde für die Menschheit eintreten, ne? Das ist ja auch so ein Ding, dass er hat sich auch entwickelt, also angefangen hat er in der Frühzeit von Superman Comics als halt einfach Mad Scientist, ein verrückter Wissenschaftler. Dann in den 80ern durch John Byrne ist er auch zu so einem Geschäftsmann geworden. Wurde auch ganz klar zu solcher positioniert. Es hat sich dann entwickelt, dass es nicht nur um Macht und Geld geht bei Lex Luthor, sondern dass er wirklich denkt, er macht was Gutes für die Menschheit. Und dass er Superman wirklich als Gefahr sieht. Und dann aber halt zu schlechten Mitteln greift, was zu tun.
Total spannender Punkt ist, dass er sich nicht vorstellen kann, dass jemand, der die absolute Macht hat, sie nicht absolut missbraucht.
Ganz genau.
Und das ist, glaube ich, bei Lex Luthor so dieses Missverständnis.
Ja, ein großes Missverständnis. Genau, weil er selber sich nicht vorstellen kann, weil er das wahrscheinlich missbrauchen würde.
Genau.
Ne?
Auch ständig tut
sein Geld und sowas. Ne? Und das ist halt das Spannende. Und ich glaube halt auch wieder, ne, Lex Luthor in der heutigen Zeit als Archetyp eines Bösewichts ist natürlich erschreckend passend. Ja, jemand mit viel Geld und viel Intellekt oder
Lex Luthor war auch mal Intellekt. Präsident, ne?
War auch mal Präsident, ja.
Random Fact.
Random Fact, genau. Wir können alle daraus machen, was sie so denken, ne? Aber, also natürlich die Parallelen zur aktuellen Lage sind offensichtlich so. Und deswegen glaube ich auch diese Ideen halt wieder als Bösewicht zu etablieren, also auch in den Comics und im Film, ja. Mhm. Dass da irgendwie so eine Notwendigkeit für besteht. Und da ist dann die Frage, okay, in welche Richtung geht das? Ne? Also so wird hier am Ende ein Ausweg für Lex Luthor präsentiert oder geht es in die Richtung, dass, okay, nee, wir zeigen einfach auch, wie schlecht so jemand sein kann. Ne? Also wie moralisch verwerflich jemand mit viel Macht und viel Geld werden kann. Mal schauen.
Nicht, dass wir das in der Vergangenheit nicht schon hatten, aber es passt jetzt natürlich wirklich aufgrund aktueller Ereignisse sehr, sehr gut.
Ja.
Und da bin ich gespannt, wie viel DC sich traut?
Das ist eine große, große Frage, weil da könnte ich mir fast vorstellen, dass die Comics schärfer sein könnten und auch öfter waren als ein Film.
Mhm.
Weil ein Film einfach wirtschaftstechnisch mehr Geld einfahren muss und damit eine breitere Masse ansprechen soll und halt den kleinsten gemeinsamen Nenner finden will. Was ja in so einer gespaltenen Gesellschaft wie in Amerika gerade, und das ist ja auch der Markt, auf den die meistens schauen, ja, sind wir mal ehrlich.
Wobei tatsächlich seit Marvel, aber das ist ein neuer Markt hinzugekommen, der zunehmend interessanter ist und wird. Gerade jetzt mit Blick auf die Thematik USA, politische Situation, China.
China, ja.
Ist da der Markt. Und da ist halt tatsächlich spannend, inwiefern das. Natürlich wird es relevant bleiben, aber inwiefern das dann trotzdem noch relevant ist oder ob man sich da nicht doch noch traut, also glaube ich nicht.
Ja.
Ne? Aber das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten aktuell.
Total. Und auch jetzt, wo wir darüber reden, so, ohne jetzt das große Politikum aufzumachen, es ist auch wieder schon, also wenn man Superhelden-Charaktere oder Charaktere aus den Comics und die halt eben diese Geschichte haben, ich finde es auch immer spannend, wenn man die so als Konstante sieht, ne? An der sich halt so Zeitgeschichte abarbeitet und die halt immer halt, ne, zu verschiedenen Zeiten verschiedene Sachen darstellen sollen. Und bei Lex Luthor ist das ja, wie wir gerade aufgezeichnet haben, ist das ja total so. Und wenn wir an Batman wie Superman denken, ne, das war ja halt diese Mark Zuckerberg-Sache, ne? Und da ist es ja so von Jesse Eisenberg porträtiert. Und da diese Idee war, okay, das ist halt so ein New Tech-Billionär, ne? Das war Lex Luthor da. Und
auch clever natürlich den Schauspieler zu nehmen, der Social Network auch noch eine Mark Zuckerberg ähnliche Figur gespielt hat.
Genau, und halt jetzt, wir leben in einer Zeit, wo diese Leute, ja eben halt Leute wie Musk und halt Geschäftsleute wie Trump, also da, halt an der Macht sind.
Bezos, Washington Post, also Amazon, aber Washington Post, auch jetzt ganz schwierig mittlerweile.
Das heißt, wir haben, da oben sind Leute, die praktisch alle eine Variante von Lex Luthor darstellen. Ne?
Erschreckenderweise, ja.
Trump, der 80er Lex Luthor, Musk halt der 2010er Lex Luthor. So. Ich bin auch sehr gespannt, ob sich Lex Luthor in den nächsten Jahren, in dem Film und in den Comics, welche Form der annehmen wird.
Mhm.
Bin ich gespannt. Also ja, mal schauen. Um jetzt nicht zu düster zu enden, ja, wir haben jetzt eine lange Zeit auch immer wieder über Werte gesprochen. So.
Ja.
Und auch da wieder, ne? Also egal, wie es um Lex Luthor steht, Summer of Superman, ne? es soll um Hoffnung gehen.
So.
Und das, ob man die aus den Comics oder vielleicht ja aus dem Film schöpfen kann, das ist doch, also da ne, im wahrsten Sinne des Wortes hoffe ich drauf. Ne?
Ah, schön. Ich glaube, wir haben ja auch noch nie so viel über einen anstehenden Film, den noch niemand gesehen hat, gesprochen.
Ja, weil viel dranhängt, ne?
Ja.
Also wirklich, weil viel dranhängt an dem Charakter und...
Das Gefühl, ich vielleicht glaube, eine Idee davon bekommen zu können, noch mehr Konjunktive bitte, wie sich das in den 70ern angefühlt hat, als man auch nur diesen Trailer mit den Wolken hatte und You Will Believe a Man Can Fly.
Nee, total, ne? Und da, das finde ich auch, da haben wir eine schöne runde Sache jetzt geschafft.
Full Circle Moment,
da ist er. Weil das auch da, ne, das wünsche ich mir. Und ich habe da jetzt in meinem Leben auf jeden Fall Platz für so eine Prise Kitsch.
Ja.
Begrüße ich. Finde ich gut.
Ja. Ich würde sagen, das nehme ich als Schlusswort.
Ja.
Und bedanke mich, dass du hier warst. Und freue mich auf die nächsten Male, die wir hier wieder zusammen vorm Mikro sitzen werden.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin gern dabei.
Wunderbar. Dann bis dann und tschüss. Bis dann.
Peng Puff Pau, der Comic-Podcast, ist eine Produktion von Podnews, unterstützt von Black Dog Comics. Verantwortlicher Redakteur und Produzent Robert Moldenhauer. Alle besprochenen Comics findet ihr auf blackdog.de.
Peng Puff Pau, der Comic-Podcast. Powered by Black Dog Comics.
Darf ich jetzt anfangen?
Jetzt höre ich mich auf beiden. Ja, aber irgendwie ungleichmäßig. Jetzt höre ich rechts lauter als links. Das ist kurios.
Du ist eine Zusammenarbeit und wahrscheinlich, wa? Mhm, okay.
Ja, ich freue mich total auf Superman. Woo!
So muss ich es jetzt nicht machen.
So. So, ich dachte, Gott, was ist los? Ah, das war dein.
Komm bitte in die Outtakes.
Jetzt habe ich wieder eine Sperre. Hallo du, weil ich ja gerade deine Aufmerksamkeit. Was ist denn das für ein schwieriges Wort?
Danke.
Fertig?